Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, wie man das selbst hier bei euch sehen kann. Nun, was heißt das eigentlich? Steht es für Gemütlichkeit, für Vorfreude vielleicht? Also ich kann sagen, ich war am Freitag hier beim Jugendkreis mit dabei, die junge Gemeinde hier vor Ort, die hat Vorfreude, die haben Festfreude, die werden bis Weihnachten durchfeiern, so scheint. Jedes Wochenende werden Geburtstage gefeiert, andere Ausflüge gemacht, Weihnachtsmärkte besucht, bis man dann Weihnachten, den wichtigsten Geburtstag überhaupt, zusammen feiert. Nun aber, es gibt ja andere, die sagen, schon wieder Adventszeit, schon wieder Weihnachten, ich fühle mich noch gar nicht so richtig adventlich. Ich bin noch gar nicht in Weihnachtsstimmung. Nun, wenn man unter Adventsstimmung so urgroße Gemütlichkeit, ja, so Heimlichkeit, wenn man denkt, dass es das ist, und wenn man sich dann noch nicht so fühlt, dann ist es gar nicht so schlimm. Denn nach der Bibel bedeutet Adventsstimmung nicht Gemütlichkeit, Schläfrigkeit, sondern Wachsamkeit. Also ich selbst, ich liebe Weihnachten, ich liebe die Adventszeit und ich liebe auch die Gemütlichkeit und alles, was so dazugehört. Meine Frau hat damit zu kämpfen, dass ich mich schon seit Ende des Sommers eigentlich auf die Adventszeit vorbereite. Aber in erster Linie ist es eben nicht eine Zeit des Gedenkens, sondern des Erwartens. Ja, noch mehr, die Adventszeit ist eigentlich ein Symbol für die Zeit, in der wir leben, egal ob es Sommer, Herbst, Winter, Ostern, Himmelfahrt oder Pfingsten ist. Christus hat versprochen, wiederzukommen in Macht und Herrlichkeit und darauf warten wir. Dafür wollen wir bereit sein. Auf seine Ankunft, das heißt es ja, Advent, Ankunft. Aber das Gedenken auf das erste Kommen des Messias und das Erwarten, das zweite Kommen, das widerspricht sich nicht. Es gehört zusammen und so kommen wir dann am Ende doch wieder zum Gedenken, ja zum gemütlichen Teil zurück. Weil uns das Gedenken zum Erwarten führt. Ja, so funktioniert Gottes Wort. Die Bibel besteht aus dem größten Teil, zum größten Teil aus Geschichten, aus Berichten, ja, von Dingen, die schon sehr lange her sind. Und wir gedenken an diese Geschehnisse, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir darüber hören. Aber es bleibt eben nicht dabei, sondern Gott lehrt uns durch diese Dinge, ja, durch diese Geschichten Dinge, die wichtig sind für unser Leben jetzt und für unsere Zukunft. Und darum wollen wir heute am ersten Advent auch wieder der ersten Adventszeit gedenken, also an die Zeit kurz vor der ersten Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, kurz vor seiner Geburt. Und wenn man an Advent denkt, dann muss man eigentlich sofort gleich an Lukas denken, denn Lukas ist der Evangelist, der in der Bibel den Advent so richtig zelebriert. Ja, neben Lukas hat nur noch Matthäus ein bisschen was aus dieser ersten Ankunftszeit, also kurz davor, kurz vor der Geburt von Jesus geschrieben. Also wer Advent will, der muss zu Lukas gehen. Und der Predigttext und das Thema der Predigt ist die Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer. Das steht im Lukas Kapitel 1, 5 bis 25. Lukas 1, 5 bis 25. Und ich lese uns den Predigttext vor. Lukas 1, 5 bis 25. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias, der aus der Abteilung Abias und seiner Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn und er trat zur Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht fiel über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist im fortgeschrittenen Alter. Und der Engel antwortete und sprach ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu verkünden, diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden, und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes vollendet waren, ging er heim in sein Haus, aber nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Und sie verbarg sich 5 Monate und sprach: So hat der Herr an mir gehandelt, in den Tagen, der er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen hinwegzunehmen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Dieser Text, das ist der erste Text nach der kurzen Einleitung von Lukas in sein Evangelium. Und in dieser kurzen Einleitung, in diesem Prolog, da sagt er uns, dass er einen sehr genauen, der Wahrheit entsprechenden, einen gut geordneten Bericht schreiben möchte. Ein Bericht, mit dem er uns, weil er so genau und so ins Detail geht und von Anfang an losgeht, mit dem er uns deshalb Gewissheit geben möchte, dass das über Jesus, ja, das Evangelium, dass das wirklich wahr ist. Und deshalb betont er das extra, er beginnt diesen Bericht über Jesus ganz vom Anfang an, das steht Vers 3, wenn die Bibel noch aufgeschlagen hat: So schien es auch mir gut, der ich allen vom Anfang an genau nachgegangen bin. Nun, dennoch beginnt ja die Bibel nicht mit dem Lukas-Evangelium oder mit den Evangelien. Ja, wir wissen, davor ist noch das ganze Alte Testament. Und wir haben ja am Anfang gehört, es geht ja auch nicht um Anfang, sondern es geht um Ankunft. Nun, von welchem Anfang spricht denn dann jetzt der Evangelist Lukas? Er spricht von dem Anfang der Ankunft. Ganz einfach. Es geht um die Ankunft von dem, was im Alten Testament, also in dem ganzen großen Teil vor den Evangelien, verheißen wurde. Das Alte Testament, das endet mit dem Propheten Malachi. Das ist der letzte Schriftprophet. Und es ist ganz interessant, Malachi endet sein Buch mit der Verkündigung, dass Gott selbst kommen wird zum Gericht und zum Heil. Gott selbst will kommen und Rettung bringen. Und dieses Kommen, das wird weltverändernd sein. Da steht Malachi 3, Vers 1, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll, und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Gott will kommen. Und wir wissen, dass Gott in Jesus kam. Aber bevor er kommt, bevor Jesus kommen wird, wird er einen Boten senden, einen Vorläufer. Und die letzten Worte im Malachi, also die letzten Worte im Alten Testament, die nehmen dann nochmal konkret darauf Bezug. Und wir müssen uns wirklich vor Augen halten, so endet das Alte Testament. Siehe, Malachi 3, Vers 23, siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Und nun knüpft Lukas direkt an diesen letzten Worten des Alten Testaments an. Er berichtet uns in seinem Evangelium, wie Gott diese Geschichte weiterführt. Aber nicht mit weiteren Verheißungen, sondern, und das ist der ausschlaggebende Punkt, mit Erfüllungen. Das ist auch mein erster Predigtpunkt heute Morgen. Gott erfüllt seine weltverändernden Verheißungen. Gott erfüllt seine weltverändernden Verheißungen. Lukas berichtet uns davon, wie sich genau diese letzten Verse des Alten Testaments erfüllen. Wie dieser besondere Prophet, der Vorläufer des Herrn selbst, nun endlich kommt. Und wie ging das vonstatten? Wir haben es gehört. Lukas 1, Vers 5, zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias, das heißt übrigens Gott gedenkt. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth, was heißt, mein Gott hat geschworen. Nun aber, neben der Bedeutung dieser Namen, gibt uns Lukas hier die Situation. Ja, wir leben, oder es ist die Zeit des Königs Herodes. Das ist ganz interessant. Wer war eigentlich Herodes? Das war ein sehr schlauer Mann, aber auch ein sehr böser Mann. Er hatte krankhafte Angst um seine Macht. Und deshalb ließ er viele Menschen in seinem Umkreis töten. Aber nicht nur viele Menschen in seinem weiteren Umkreis, sondern auch zwei seiner eigenen Söhne. Ja, er ließ sogar seine eigene Frau töten. Also wir merken, dieser Herodes, der war verrückt. Aber Herodes war auch brillant. Und warum kann man das sagen? Ja, weil er sehr viel geschaffen hat. Er baute. Das meiste, was wir heute in Jerusalem sehen können, wenn wir mal dort sind, diese alten Ruinen, die alten Reste der Städte in Judäa, die wurden alle von Herodes errichtet. Ja, die letzten Steine, die vom Tempel da noch zu sehen sind, das sind die Steine, die Herodes dort noch hinbauen lassen hat. Herodes war also nicht irgendein König. Er ist ein König, der das ganze Reich in Schrecken hält, um alles unter seiner Kontrolle, in seiner Macht zu halten und auch um seine Macht zu zeigen, zu demonstrieren. Aber Herodes selbst war auch nicht der Oberboss, sondern er wurde in diese Stellung gebracht durch den römischen Kaiser. Er war also König durch Kaisers Gnaden. Und das bringt uns dann zu der nächsten Gruppe, die hier erwähnt wird, nämlich das Volk Judäa, also das jüdische Volk, das Volk in Judäa. Es war kein freies Volk mit ihrem König, sondern Israel war unter der Herrschaft Roms. Und nicht nur das, Rom setzte einen König über sie, der nicht nur grausam war, der sie nicht nur auspresste, um seine Prachtbauten zu bauen, sondern dieser Herodes war auch noch einer, der gar kein Israelit war, sondern ein Edomiter. Und wer das Alte Testament ein bisschen kennt, der weiß, dass Israel und Edom immer Krieg miteinander hatten. Die lebten in Feindschaft. Nun, angesichts dieser Lage ist es logisch, dass viele Juden sich zu Gott wendeten und um Errettung flehten. Ja, dass sie sehnsüchtig auf die Errettung, auf die Erfüllung dieser alttestamentlichen Verheißungen warteten. Aber das Problem war, seit über 400 Jahren hat sich Gott nicht mehr gerührt. Es herrschte Funkstille. Keine Offenbarung, kein Wunder, ja nicht mal ein Prophet. Ja, Malachi, das war 400 Jahre zurück. Kann man da noch auf Gott vertrauen? Soll hier noch was kommen? Nun, und dennoch gab es immer noch Menschen, die auf ihn vertrauten, die auf sein Eingreifen hofften. Und zu diesen Menschen gehörten auch Zacharias und Elisabeth, ein frommes Priester-Ehepaar, welches uns hier zuletzt vorgestellt wird. Und Vers 6, da steht, sie waren aber beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und jetzt wird es interessant, Vers 7, und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Sie waren fortgeschrittenen Alters. Sie verehrten Gott, sie hielten im Alten Testament fest, sie lebten untadelig, also nach den Geboten, nach den Gesetzen. Aber noch mehr, diese ganze Beschreibung, wer sich ein bisschen auskennt, der klingelt im Ohr. Die erinnert uns sehr stark an das Alte Testament. Und wie meine ich das? Ja, ein älteres Ehepaar, tadelloses Leben, treu zu Gott, Abstammung von Aarons Linie, unfruchtbar, beide im fortgeschrittenen Alter. Ja, von all diesen Dingen ist das ganze Alte Testament voll. Da haben wir Abraham und Sarah. Fortgeschrittenen Alters, unfruchtbar, keine Kinder. Dann dieses Wort untadelig. Ja, Noah wurde so beschrieben. Eine unfruchtbare Frau, die sich ein Kind von Gott erbittet. Rebekka, Rahel, Hannah. Also all diese Beschreibungen, die lassen uns schon ahnen, hier wird jetzt gleich was passieren. Hier geht es jetzt weiter. Vers 8, und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war. Nur noch hier, um diese Hintergründe zu verstehen, müssen wir wieder ins Alte Testament schauen. Müssen wir auf die Hintergründe des Alten Testaments sehen. Es gab damals 24 Priesterabteilungen. Die stellten sich aus den verschiedenen Priesterfamilien zusammen. Und wenn man die alle so zusammenrechnete, dann kam man ungefähr auf 18.000 Mann. Das war also eine ziemlich große Menge und deshalb war es nur nichts Besonderes, wenn einer irgendwie Priester war. Es gab ziemlich viele davon. Ja, Israel war ja nicht so groß, vielleicht so groß wie das heutige Hessen, könnte sein. Sachsen, habe ich sonst immer im Vergleich. Und wenn da 18.000 Priester verteilt sind auf das Land, das ist eine ganze Menge. Und Zacharias, der lebte irgendwo im Bergland, ein unbedeutender Priester. Wir erfahren gerade mal so seinen Namen und dass er eben Dienst hat. Ein ganz gewöhnlicher Mann. Nun, jede Abteilung musste zweimal im Jahr eine Woche lang Dienst in Jerusalem am Tempel tun. Und dieser Dienst war auch noch nicht so spektakulär. Nur eine Sache gab es, auf die es wirklich ankam. Das war der Höhepunkt in dieser Woche und der Höhepunkt der Anbetung, das Räucheropfer. Und der Priester, der das Räucheropfer bringen durfte, der wurde durch das Los, also von Gott selbst bestimmt. Und wenn man das Räucheropfer bringen durfte, dann war das eigentlich der Höhepunkt in der priesterlichen Karriere. Jeder Priester durfte nämlich nur einmal dieses Opfer bringen. Wenn er einmal gelost wurde, dann durfte er dieses Opfer, durfte er nicht mehr gelost werden. Also Zacharias war ein kleines Licht, ein unbekannter Priester aus einem unbekannten Ort und er war alt. Also mindestens so in den 60er, 70er Jahren. Nun, wisst ihr, was das heißt? Zacharias ist schon extrem viele Jahre lang nach Jerusalem gekommen. Zweimal pro Jahr. Und jedes Mal, wenn es um das wichtigste Opfer ging, jedes Mal, wenn darum gelost wurde, wer das Räucheropfer darbringen darf, jedes Mal wurde irgendein anderer aus dieser Abteilung erwählt. Aber jetzt lesen wir Vers 8, und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, dass seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf. Das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel hinein. Nun wurde Zacharias erwählt. Nach all den Jahren des treuen Dienstes scheint Gott sich ihm endlich zuzuwenden. Zacharias darf das Räucheropfer bringen. Und hier ist jetzt wichtig zu wissen, was ist denn eigentlich jetzt das Räucheropfer? Was war denn das Besondere daran? Das Räucheropfer, das sollte zweimal täglich dargebracht werden als ein Zeichen der Treue zu Gott. Speziell war es ein Zeichen der täglichen oder vielleicht besser der kontinuierlichen Fürsprache bei Gott für das Volk. Es war ein Symbol für das Gebet. Das steht auch an anderen Stellen in der Bibel, dass Räucherwerk, Räucheropfer ein Symbol für das Gebet ist. Das Volk war in Not, es wurde unterdrückt. Und hier im Heiligen Tempel, nicht irgendwo anders, hier wurde Gott um Hilfe für sein Volk gebeten. Das Opfer führte den Priester dann in das Heilige des Tempels. Wir wissen ja, der Tempel, dann kommt das Heilige und dann das Allerheiligste. Er kommt in die unmittelbare Nähe Gottes. Dieser Altar im Heiligen stand auch direkt vor dem Vorgang zum Allerheiligen. Und was musste Zacharias nun genau machen? Er musste Räucherwerk auf die Kohle des Altars legen, ein Gebet sprechen, dann ging er schon wieder raus, um die Menge zu segnen. Und das war's. Und darum wartet auch die Menge auf Zacharias. Wir lesen Vers 10. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Also, Zacharias ging rein, nahm das Räucherwerk aus der Büchse, legte es da drauf, sprach sein Gebet. Und wir können uns fragen, ja, was hat er denn jetzt gebetet? Nun, es ging sicherlich um die Erlösung für Israel, die Römer, Herodes. Ja, und nach all den Jahren, dass er nun endlich hier stehen durfte, sicherlich hat er auch nochmal darum Gott gebeten, einen Sohn zu bekommen, ein Kind zu bekommen. Es war ja schließlich der Höhepunkt seines Priesterlebens. Aber was dann geschah, damit hat er sicherlich nicht gerechnet. Vers 11. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er. Und es kam Furcht über ihn. Nun, dieses Erschrecken vor Gottes Gegenwart, das ist eigentlich die Standardreaktion in der Bibel. Ja, das sehen wir immer wieder, zum Beispiel Petrus beim Fischfang, als er das ganze Netz rausholt, da freut er sich nicht und ist happy, dass endlich so viele Fische da sind, sondern er erschrickt vor Jesus und geht auf die Knie. Ja, dieses Entsetzen vor Gottes Gegenwart. Und selbst der Priester erschrickt hier. Er hat Angst bei der Begegnung mit einem göttlichen Boten. Aber, auch das ist dann in der Bibel Standard, der Engel sprach, Vers 13, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Zacharias hat gebetet, Gott hat das Gebet erhört und jetzt schickt er ihm die Antwort. Und diese Antwort umfasst alle Gebetsanliegen, die Zacharias hatte. Ein Kind, Befreiung für Israel und das Heil. Und dann sagt er weiter, Vers 14, und du wirst Freude und Wonne haben. Zacharias und Elisabeth werden sich freuen. Gott hat sich endlich über sie erbarmt. Ja, er will ihnen einen Sohn schenken. Aber nicht nur die beiden werden sich darüber freuen, über das, was ihr Sohn tun wird, dass er geboren wird, ja, was er für sein Amt haben wird, sondern noch viele Menschen mehr werden sich darüber freuen. Und viele werden sich über die Geburt freuen, steht da. Nun, die Frage ist natürlich, warum werden sie sich so freuen? Warum wird seine Geburt nicht nur seine Eltern in Freude versetzen? Und die Antwort gibt der Engel auch noch, Vers 15, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Er wird vom Volk Israel viele zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohlbereitet ist. Ja, das sind ja die Verse aus dem Malachi. Nun, hier wird ziemlich viel über den Sohn des Zacharias gesagt, außer dass hier diese Stelle erwähnt wird. Das erste ist, er wird groß sein. Johannes wird große Ehre zuteil. Er wird nicht nur groß vor den Menschen sein, sondern auch groß vor Gott sein. Nun, wieder die Frage, ja, warum wird er denn so groß sein? Das wird dann in den nächsten beiden Punkten deutlich. Er wird keinen Wein trinken. Das heißt, Johannes wird ein Gottgeweihter sein. Vielleicht kein Nazireer, so ganz besonders, in diesem besonderen Fall. Aber dennoch wird er für den Dienst Gottes ausgesondert, bevollmächtigt sein, so wie Simson oder wie Samuel. Und dann steht da, er wird vom Mutterleibe an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. ein Zeichen, welches ihn über alle anderen Propheten des Alten Bundes stellt. Und wir lesen dann ein paar Verse später, als Maria mit dem kleinen Jesus schon im Bauch Elisabeth besucht, dass dann Johannes, der auch noch im Bauch ist, springt vor Freude. Also Johannes kommt seiner Aufgabe, Jesus anzukündigen, schon als Säugling im Bauch, als Fötus nach. Und diese Stelle ist eigentlich eine wunderbare Stelle in der Bibel. Es ist heute nicht das Hauptthema, aber ich möchte das trotzdem kurz darauf eingehen. Hier wird Gottes Souveränität deutlich. Und durch diese Souveränität Gottes wird ein ganz großer Trost für uns deutlich. Wir wissen einerseits, es ist sehr hart für eine Frau, wenn sie ihr Kind verliert. Wenn sie es noch austrägt. Wenn die Schwangerschaft abgebrochen wird durch den Körper. Nun aber, wie viele Kinder werden jedes Jahr abgetrieben? Bewusst, gewollt. Unzählige Kinder werden im Bauch ihrer Mutter getötet, von ihren Eltern. Und obwohl das so grausam ist, wird es von der Regierung und von der Gesellschaft legalisiert, ja eigentlich fast als normale Möglichkeit gewertet. Man plant halt seine Familie. Nun und andererseits gibt es viele Christen, die daran glauben, dass ein Mensch erst so weit wachsen und reifen muss, bis er dann irgendwann so fähig ist, dass er sich bewusst für Gott entscheiden kann, damit er dann auch irgendwann gerettet wird. Nun, und wie gut es ist, hier von Gott zu hören, dass es eben nicht so ist, dass Gott nicht darauf angewiesen ist. Ja, dass er, ohne dass ein Mensch sich bewusst für ihn entscheidet, sich für den Menschen entscheidet. Ja, dass schon bevor ein Kind geboren wird, dass er es erwählt, dass er ihm den Heiligen Geist geben kann. Und wenn dann tatsächlich so ein Kind von seinen Eltern abgewählt wird, ja, umgebracht wird, dass er es auffangen und retten kann. Nun, wir wissen, Johannes war ein besonderer Prophet. Das ist eine ganz besondere Gestalt und es war was Besonderes, dass er als Säugling schon den Heiligen Geist hatte. Aber wir sehen an der Stelle, Gott kann. Gott ist nicht auf den Menschen und seine Entscheidung angewiesen. Johannes wird schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, weil es Gott so entschieden hat. Also, wir haben gehört, er wird groß sein vor Gott. Er wird kein Wein trinken, er wird ausgesondert sein für den Dienst. Er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt sein vom Mutterleib an. Und dann wird noch ein vierter Punkt deutlich, Vers 16 und 17. Er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern. Der Engel sagt dem Zacharias, dass sein Sohn ein Prophet werden wird. Aber nicht irgendein Prophet, sondern der Prophet, der das Volk für das Kommen des Messias vorbereiten soll. Er ist tatsächlich der Vorbote aus Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich will meinen Boten senden, vor mir her den Weg, der vor mir her den Weg bereiten soll. Er ist der zweite Elia. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Und der Engel benutzt genau diese Worte. Er soll im Geist und der Kraft Elias wirken. Nun, Elia war, wenn wir so wollen, der erste Prophet. Mit ihm begann das Prophetentum in Israel. Und Johannes wird der letzte Prophet dieses alten Bundes sein. Er wird sozusagen der letzte Staffelläufer vor dem Messias sein. Also, hier merken wir schon diese Verbindung. Nun, wofür stand Elia genau? Er war von Gott eingesetzt, um das Volk zur Buße zu bringen. Zur Zeit des Elia, da betete fast das ganze Volk wen an? Nicht Gott, sondern Baal. Und wir kennen sicherlich die Geschichte vom Gottesurteil auf dem Berg Karmel, wo Elia extrem brutal gegen diesen Götzendienst und gegen die Götzenpriester vorgeht. Und das alles tat er, um das Volk endlich zur Besinnung zu bringen. Zur Einsicht zu bringen. Und genau das soll Johannes auch tun mit seinem Dienst. Er soll das Volk zur Einsicht bringen. Da steht die Ungehorsamen zur Klugheit. Oder bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern. Nun, wenn zwischen Söhnen und Vätern so ein Bruch ist, ja, dass dort Entzweiungen entstehen. Und wenn die sich dann wieder, wenn diese Entzweiungen überwunden werden, wenn die sich wieder zueinander kehren, wisst ihr, was dann geschieht? Dann geschieht dort wahre Vergebung, wahre Buße. Und darum geht's. Wenn das Volk solche wahre Buße tut, wenn es wirkliche Einsicht zeigt, dann ist es bereit für das Kommen des Herrn. Und mit dem Kommen des Herrn kommt das Heil, kommt Rettung. Und Johannes ist der, der diese Zeit einläuten wird. Das ist die Zeit, die Gott seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden verheißen hat. Auch wenn es schon sehr lange gedauert hat. Gott erfüllt seine weltverändernden Verheißungen. Er steht zu seinem Wort. Der Bericht über diese Geburtsankündigung des Johannes ist wie eine Versiegelung dieser Wahrheit. Und er hat eine ganz besondere Stellung. Er ist das Bindeglied zwischen Altem und Neuem Testament. Johannes wird der Prophet, der letzte Prophet des Alten Testaments sein, des Alten Bundes, aber gleichzeitig beginnt mit ihm das Wirken des Messias, ja, der Messiaszeit, die Messiaszeit. Also das Neue Testament ist kein absoluter Neuanfang, sondern Gottes Geschichte geht weiter. Alles, was nun kommt, baut auf dem Alten Testament auf, wurde in ihm verheißen, und damit wir das erkennen, steckt dieser ganze Bericht voller alttestamentlichen Parallelen, voller Verbindungen. Nun, was will uns denn Lukas mit diesen Verbindungen deutlich machen? Ja, er fordert uns auf, vertraut auf Gott, vertraut auf seine Verheißungen, auch wenn es Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte dauert. Das bedeutet nie, dass Gott etwas vergessen oder dass sich Gott vielleicht sogar etwas anderes überlegt hat. Nein, Gott erfüllt seine Verheißungen. Aber das hat nicht nur Auswirkungen auf die Weltgeschichte im großen Stil. Es bedeutet nicht nur, dass Gott diese Welt irgendwie von oben her schon regiert und zu seinem Ziel lenkt. Nein, Gottes Handeln, Gottes Plan, sein Heilsplan hat immer auch persönliche Auswirkungen. Und das sehen wir im Leben von Zacharias und Elisabeth. Die Ankündigung der Geburt des Johannes, die zeigt uns erstens, ja auch wenn es länger dauert, Gott erfüllt seine weltverändernden Verheißungen. Und das Zweite, und das ist heute auch mein letzter Punkt, auch wenn Gottes Erfüllung die Welt verändern, er kommt dir dabei persönlich nahe. Er erbarmt sich über dich persönlich. Ja, Gott kommt dir dabei persönlich nahe. Zacharias und Elisabeth, das waren nicht nur irgendwelche Statisten im großen Heilsplan Gottes, die ebenso ihre Rolle spielen, damit das ganze Große in die richtige Richtung läuft. Nein, Gott verbindet ihre Geschichte mit der Heilsgeschichte. Gott zeigt ihnen persönlich seine Gnade. Wir haben das gesehen, Zacharias, im Zenit seiner Karriere wird er endlich erwählt, um das Räucheropfer zu bringen. Er geht rein, er zündet das Opfer an, es riecht gut, er betet und da ist schon der Engel da und sagt: Zacharias, dein Gebet ist erhört, dein Sohn wird ein Prophet und dieser Prophet wird sein wie Elia. Das ist doch genial, oder? Da kann man nur erschauern und vielleicht in Dankbarkeit anbetend niedersinken. Aber nicht so Zacharias. Er fängt mit dem Engel an zu reden und ihn zu fragen, ob das denn wirklich so sein kann. Ja, Vers 18. Woran soll ich erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Zacharias betet schon seit Jahrzehnten um einen Sohn. Und nun ist er im Heiligen, in der Gegenwart Gottes. Urplötzlich kommt sogar ein Engel. Was braucht Zacharias noch mehr? Tut mir leid, ich bin alt. Na gut, vielleicht war es zu dunkel, ja, im Heiligen, der Engel hat es nicht gesehen und Zacharias muss jetzt den Engel auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Meine Frau und ich, wir sind zu alt. Lieber Engel, wie soll das funktionieren? Ist es wirklich wahr? Also Zacharias reagiert nicht nur mit Angst, sondern auch mit Zweifel. Und wir fragen uns ja, warum betet er zu Gott? Weil Gott vielleicht helfen kann? Oder weil Gott definitiv helfen kann, egal welche Umstände. Ja, ich bin alt, woran soll ich das erkennen? Und dann Vers 19, der Engel antwortete ihm und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Also der Engel erklärt ihm erstmal, wer hier vor ihm steht. Nicht irgendein Engel. Gabriel. Nun, wir wissen, die Bibel spricht oft von Engeln, aber sie sagt uns nie die Namen der Engel. Ja, es ist klar, die Engel stehen nicht im Mittelpunkt. Wir sollen hier keinen Engelkult betreiben. Aber zwei Engel werden dann doch mit Namen benannt. Und warum? Weil diese zwei Engel anscheinend so wichtig sind. Das ist Michael und Gabriel. Das heißt, wenn du einen von diesen beiden triffst, kannst du dir sicher sein, jetzt ist es eine ganz wichtige Sache. Jetzt kommt hier eine große Sache. Ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott. Du hast zu Gott gebeten und Gott hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, dein Gebet ist erhört. Nun, nachdem der Engel Zacharias das erklärt hat, mit wem er es hier zu tun hat, sorgt er dafür, dass Zacharias jetzt erstmal nichts mehr sagen kann. Ist auch ganz interessant. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht glaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Also Zacharias bekommt sein Zeichen. Ja, woran soll ich das erkennen? Ich bin ein bisschen alt. Ja, hier hast du dein Zeichen. Und es ist ein Straf- und ein Gnadenzeichen in einem. Es ist ein Gerichtszeichen, weil es eben Stummheit ist. Aber Gnade, weil sie begrenzt ist. Und weil die Macht Gottes zeigt. Ja, nun kann, jetzt hat Zacharias es nicht bloß gehört, jetzt spürt er es auch, dass Gott sein Wort hält. Und all das Geschehen hat sicherlich eine Zeit lang gedauert. Das Volk draußen, das wundert sich langsam, ja, wo bleibt denn der alte Priester? Ist irgendwas passiert? Und dann kommt Zacharias letztendlich raus, Vers 22. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel und er winkte ihnen und blieb stumm. Also Zacharias konnte den Segen nicht mehr erteilen, aber er wird sicherlich seinen Dienst zu Ende gemacht haben, geführt haben. Und dann ging er wieder nach Hause in sein Städtchen und tatsächlich passiert es, Vers 24, nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Also Elisabeth ist nicht einfach so schwanger geworden wie Maria durch den Heiligen Geist. Gott benutzte den natürlichen Weg. Zacharias ging erst nach Hause und dann wurde Elisabeth schwanger. Aber dennoch war es ein großes Wunder. Es war das Eingreifen Gottes. Elisabeth weiß das und Lukas berichtet uns dann noch über ihre Reaktion. Sie wurde schwanger und sie hielt sich 5 Monate verborgen und sprach, Vers 25, so, also auf diese Art und Weise, also mit dieser Schwangerschaft hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Und dann verbarg sie sich für 5 Monate und wir fragen uns, was hat sie so lange gemacht? Sicherlich alles fürs Kind vorbereitet, aber wahrscheinlich vor allem Gott gelobt für das Kind. Vielleicht auch ein bisschen für ihren stillen Mann, das wissen wir nicht. Aber fest steht, Gott hat die Schmach von ihr genommen. Ja, und was das für eine große Schmach ist, das können wir uns heute kaum vorstellen. Kein Kind zu haben, das hatte schlimme Folgen im Leben. Schon allein die materiellen Folgen. Ja, ein Sohn, das war sowas wie eine Altersvorsorge. Wenn es so weitergeht, wie es jetzt läuft bei uns, werden wir uns vielleicht dieser Worte später noch erinnern. Und jeder freut sich, der ein paar Söhne hat. Aber es gibt noch schlimmere Folgen. Es gab noch schlimmere Folgen, nämlich ihr Ruf, ja, die Schmach, die sie erdulden musste. Sie wurde verachtet. Keine Kinder zu haben, das bedeutete sowas wie eine Strafe von Gott. Kinder waren ein Geschenk von Gott, keine Kinder, Strafe von Gott. Und man munkelte, was hat Elisabeth getan? Was hat sie wohl auf dem Kerbholz? Ja, die beiden, die scheinen wohl gar nicht so fromm zu sein, wie sie immer tun. Sie wurde von den Menschen verachtet, aber Gott hat sie erhört. Er hat ihre Bitte die sie sicherlich seit Jahrzehnten hatte, nicht sofort erhört. Aber Gott hat ihr Gebet erhört, dennoch. Und das ist das, was wir hier lernen können, was wir uns hier annehmen können. Die Bibel macht das deutlich. Die Antwort auf Gottes, auf unsere Gebete, da gibt es immer drei Möglichkeiten. Ja, nein oder später. Und hier, in diesem Fall, war es eben später und dieses später kam schließlich. Ja, Gott hört unsere Gebete. Und hier komme ich zum Schluss. Ich will nochmal auf diesen Zusammenhang hinweisen. Durch diese vielen alttestamentlichen Parallelen und Zitate wird die Verbindung, wird die ganz enge Verknüpfung mit dem Alten Testament verbunden. Gott setzt seine Heilsgeschichte fort. Ja, die er mit den Patriarchen begann, die er über diese schlimme Richterzeit bis zur Wegführung und darüber hinaus fortführte. Gott erfüllt seine weltverändernden Verheißungen. Und wir dürfen uns deshalb auf ihn verlassen. Wir dürfen auf ihn vertrauen, wir dürfen ihn beim Wort nehmen. Auch in der Adventszeit, in dieser Ankunftszeit, in der wir jetzt leben. Wir wissen, Jesus Christus hat seinen Jüngern, er hat uns verheißen, dass er wiederkommen wird, in Macht und in Herrlichkeit. Er hat uns sein Wort gegeben und er wird sein Wort erfüllen. Auch wenn wir Christen nun schon seit 2000 Jahren darauf warten. Wir dürfen wissen, auf ihn ist Verlass. Und deshalb sollen wir eben nicht in adventlicher Gemütlichkeit versacken, sondern wir sollen wachen. Wir sollen bereit sein. Und wenn du Jesus kennst, wenn du an ihn glaubst, wenn du auf ihn vertraust, dann bist du bereit. Wir haben das heute in der Lesung gehört. Paulus schreibt es an die Thessalonicher so: Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Trunkenen sind bei Nacht betrunken. Aber wir, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Und dann setzt er da noch dazu, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir können uns darauf verlassen. Aber Adventszeit ist dennoch nicht nur die Zeit des Wachens, sondern auch die Zeit der Freude. Und das hat die Jugend hier in der Gemeinde gut verinnerlicht. Ja, sie freuen sich in der Adventszeit, das konnte ich gut sehen. Es wird gefeiert. Da steht hier auch Vers 14. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Und auch wir haben Grund zur Freude, wie Zacharias und Elisabeth. Aber wir haben nicht nur Grund zur Freude, weil Jesus vor 2000 Jahren auf diese Welt kam. Und wir haben nicht nur Grund zur Freude, weil Jesus irgendwann mal wiederkommen wird. Sondern wir haben Grund zur Freude, auch weil er heute in unserem Leben handeln will. Gott erfüllt seine weltverändernden Verheißungen, seine Pläne durch ganz normale Menschen. Und deshalb führt uns Lukas hier in das Leben von Zacharias und Elisabeth ein. Natürlich sehen wir, wie Gott seine Heilsgeschichte weiterführt. Theologisch ist das ein ganz wichtiger Bericht. Die Brücke vom Alten zum Neuen Testament wird geschlagen. Aber wir sehen, wie alles haargenau zusammengehört und von Gott geplant ist. Aber wenn wir dann den Bericht genau betrachten, dann werden wir merken, hier werden keine dogmatischen Schlüsselsätze formuliert, sondern es geht die ganze Zeit um das alte Ehepaar, welches da irgendwo ab vom Schuss in den Bergen wohnt, welches in Juda keine große Rolle spielte. Es geht um ganz normale Menschen mit ihren Sorgen und Nöten. Und wir dürfen sehen, wie Gott diesen beiden Menschen nahe kommt. Ja, wie er sich ihnen persönlich zuwendet, wie er ihnen seine Gnade schenkt. Gott erfüllt seine weltverändernden Verheißungen, aber er kommt uns dabei persönlich nahe. Ja, in Jesus Christus ist Gott uns allen nahe gekommen. In ihn hat er sich uns Menschen gnädig zugewandt. Gott handelt nicht entfernt von uns, vielleicht so nur mit den Großen der Geschichte. Nein, Gott will jedem von uns nahe kommen. Er will uns helfen. Er will uns unsere Sünden vergeben. Er will unsere Schmach hinwegnehmen. Jesus Christus ist dafür ans Kreuz gegangen. Und wir dürfen uns auf seine Zusagen, wir dürfen uns auf dieses Evangelium verlassen. Warum? Gott steht zu seinem Wort. Er hält an seinen Verheißungen fest. Das haben wir an Johannes gesehen. Das dürfen wir umso mehr sehen an dem, was Jesus am Kreuz für uns tat. Und das werden wir von dieser oder von der nächsten Welt aus sehen können, wenn Christus tatsächlich wiederkommt. Amen.